D-Radio Wissen. Online-Talk.
Heute mit dem CT Online-Talk am Mikrofon Philipp Banse ganz, ganz herzlich willkommen. Wir nehmen uns ja hier an dieser Stelle immer Zeit, um eine Stunde ausführlich die Themen der letzten Tage, letzten Wochen mal ein bisschen durchzukauen und zu analysieren. Und da haben wir wie immer super Gäste dabei. Das ist der Stammgast Jürgen Kuri von der CT. Moin, moin.
Moin.
Dann ist gerade noch rechtzeitig durch die Bauerndemo gekommen. Anne Roth, Analyst. Herzlich willkommen, Anne.
Hallo.
Erste Mal, dass du bereust, nicht über eine rote Ampel noch rübergefahren zu sein.
Das wird ja alles jetzt öffentlich ausgestrahlt. Ich sage dazu nichts.
Und dann aus Frankfurt zugeschaltet ist Antje Schrupp, Politologin, Journalistin, ja, und bloggt unter antjeschrupp.com. Ganz herzlich willkommen, Antje.
Morgen, morgen.
So, Antje ist im Hangout zu sehen. Das Ganze zu sehen ist natürlich auch bei heise.de/ct/radio. Da gibt's einen Videostream von der Sendung, kann man mitverfolgen. Gibt's natürlich später auch bei YouTube. Wir lesen den Twitter mit. Der Hashtag ist, glaube ich, empfehlenswerterweise Online-Talk, würde ich sagen. Ne? Und ja, da haben wir ein bisschen Auge drauf. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen zu dem, was wir hier bereden, gerne da reinwerfen. Und dann versuchen wir, das mit einzubeziehen. Ein Thema, was wir uns hier ziemlich weit oben auf die Liste geschrieben haben, ist dieses zuletzt doch sehr intensiv diskutierte Verhältnis von Frauen und Netzpolitik, Frauen bei Hackern in dieser ganzen Technikwelt, Bloggerwelt. Da hat, ja, hat Antje sich ausführlich zu geäußert, Anne hat auch was zu geschrieben. Anne, vielleicht kannst du mal beschreiben, was hat dich da bewegt? Ich meine, du bist jetzt seit, 10 Jahren irgendwie, beschäftigst du dich mit so Technikthemen, einen Fuß in dieser Hacker-Community drin, dann bist du mit dem anderen Fuß auch fest verwurzelt in so dieser feministischen Community. Was hat dich jetzt bewegt, dazu nochmal so einen Blogpost zu schreiben?
Ich glaube, Aufhänger war, dass ich den Eindruck hatte, hier wird diskutiert, da wird diskutiert. Ich verschaffe mir erstmal selber einen Überblick, was wo eigentlich steht und schreibe das ein bisschen zusammen. Und also was häufig Ausgangsmotiv fürs Bloggen bei mir ist, mir selber einen Durchblick zu verschaffen. Und dabei fand ich vor allen Dingen interessant, dass ich den Eindruck hatte, Netzpolitik.org stellt fest, es gibt nur 8% Leserinnen. Sie fragen, warum ist das so? Und dann fängt die Diskussion an verschiedenen Orten an. Also die Feministinnen, die Netzfeministinnen oder die im Netz sich befindlichen Feministinnen fangen an zu diskutieren. Bei Netzpolitik.org wird diskutiert und die Diskussionen entwickeln sich ganz unterschiedlich. Und das fand ich bemerkenswert und aber eigentlich auch wieder typisch, weil ich den Eindruck habe, das sind sozusagen völlig verschiedene Kulturen, die sich auch schlecht verstehen und wo häufig von mir so eine Übersetzungsleistung nötig ist, wenn ich das eine in das andere transferieren will. Und das war so ein bisschen der Versuch, auch nochmal zusammenzubringen, wie sich das unterscheidet und warum da vielleicht manchmal auch Missverständnisse existieren.
Dann sag doch mal, was macht denn diesen Unterschied aus? Also die beiden Kulturen meinst du, so diese feministische Community und diese Netzpolitik. Ja, sag mal, welche Community meinst du, die sich da gegenüberstehen und sich nicht verstehen?
Die deutlich männlich dominierte, netzpolitische, technikinteressierte 2.0-Hacker-Szene. Das sind ja auch verschiedene, aber das sind eben vor allen Dingen sehr, sehr männlich dominierte, einfach weil da sehr viele Männer sind. Szenen und die benutzen vielleicht dieselben Worte und verstehen sich aber vollständig miss. Also beispielsweise die Feministinnen, als gefragt, warum sie das nicht lesen, haben gesagt, da ist ihnen zu wenig Alltagsbezug. Und die Jungs bei Netzpolitik.org, also jetzt nicht die Autoren, sondern die Kommentatoren, haben dann verstanden, da müssen mehr Katzen vorkommen oder irgendwas, was irgendwie so ein bisschen plüschiger ist. Und das war aber überhaupt gar nicht gemeint. Das hatten die Feministinnen hatten eher gesagt, wenn die sich für ein Thema interessieren oder die waren auch gar nicht alle Feministinnen, aber jedenfalls die dann zum Beispiel in dem Blog Sammelmappe von Claudia Kilian anfingen zu diskutieren, haben gesagt, wenn ich was lese, dann muss das für mich einen Aufhänger haben, der mir das interessant macht. Also einfach so, weil da irgendein politisches Thema relativ detailliert thematisiert wird, das finde ich nicht interessant. Und wiederum dann auf der anderen Seite wurde das interpretiert als, die interessieren sich nicht für Technik oder Politik, was überhaupt nicht der Fall ist, aber eben nicht verstanden wurde.
Ich wollte Antje mal fragen, wie ist denn das aus deiner Sicht? Also diese Missverständnisse, die da zwischen diesen beiden Lagern entstehen, worin sind die deiner Meinung nach begründet?
Ich glaube, es ist auch ein unterschiedliches Verständnis davon, was Politik bedeutet zum Beispiel. Also ich hatte auch bei Netzpolitik.org kommentiert und hatte gesagt, ich wünsche mir mehr Berichte darüber, wie sich Technik auf menschliche Beziehungen auswirkt, was für mich eine eine eminent politische Frage ist. Und das wurde eben verstanden, als wir, ich will mehr Gefühlsduselei oder sowas oder mehr Banalitäten im Vergleich zu den harten Fakten der wahren Technik. Das ist zum Beispiel so ein Missverständnis. Also ist Politik nur Gesetze, Technik, Justiz oder so? Oder ist Politik auch eben, wie sich Entwicklungen auf die Beziehungen der Menschen, auch auf die Alltagsbeziehungen auswirken? Und das, glaube ich, interessiert Frauen und Männer in unterschiedlichem Ausmaß.
Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt. Also was ja in dieser Diskussion schon rauskommt offensichtlich ist, dass es unterschiedliche Interessen, Perspektiven zumindest auf das Objekt gibt, nämlich auf die Netzpolitik von Frauen und Männern. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es gibt unterschiedliche Perspektiven. Und was ich ja eigentlich super finde, also ich meine, dann gibt es die und dann sind die auch unterschiedlich und dann packt man die zusammen und dann entsteht ein kompletteres Bild. Was ich mich immer nur frage ist, warum ist das so schwer? Also, weißt du, man kann doch sagen, okay, ich verallgemeine jetzt immer mit der Ansage, dass es natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber tendenziell, wenn Frauen anderen Blick auf Netzpolitik haben, andere, gerne andere Schwerpunkte setzen würden, Themen vielleicht auch mal aus der Aktualität rauslösen würden und ein bisschen breiter diskutieren und. Warum ist das so schwierig?
Vielleicht noch den Zusatz dazu, dass das natürlich auch einfach nur eine bestimmte Community von Frauen oder Feministinnen ist. Es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele, die Netzpolitik lesen und die sich da jetzt gar nicht geäußert haben. Ich glaube auch nicht an die 8%. Das sind ja nur die, die tatsächlich die Umfrage beantwortet haben. Und das ist einfach eine bestimmte Gruppe hier. Und es gibt viele andere, die sicherlich ein völlig anderes Leseverhalten haben und die kein Problem damit haben. Also ich beispielsweise, ja, ich lese Netzpolitik viel und gerne. Und ich mag gerne diesen kurzen Nachrichtenstil, wo wir aber gerade dabei sind festzuhalten, Frauen neigen dazu, das nicht so interessant zu finden.
Ja, vielleicht fehlt ihnen einfach auch nur was. Also es geht mir, ich habe immer noch das Gefühl, ja, das ist ja nicht schlecht, was da steht. Und Frauen, das ist ja auch nicht so, dass sie das gar nicht interessiert, sondern es fehlen halt bestimmte Dinge. Es ist ein bisschen unkomplett, sie würden andere Schwerpunkte oder manche würden gerne andere Schwerpunkte setzen. Da frage ich, da sage ich doch, na, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Und warum ist das so kompliziert?
Ja, eigentlich schon. Nur die Schwierigkeit ist immer, dass man sich dann oft nicht versteht. Also ich fand es relativ bezeichnend, dass es hieß, Netzpolitik riecht und schmeckt männlich. Das fand ich irgendwie so relativ bezeichnend. Und auf der anderen Seite dann in den Reaktionen, in den Kommentaren bei Netzpolitik eben typischerweise wieder, dass gar nicht so aufgenommen wurde, sondern eher so technische und organisatorische Lösungen dafür gesucht wurden. Also dass es nicht eine inhaltliche Frage ist oder welchen Blick man sucht, sondern dass man vor allem dann versucht, technische Lösungen dafür zu. Technische Lösungen jetzt in Anführungsstrichen eher organisatorische Lösungen. Wie kriegt man eben die Leute dazu, die Frauen dazu, da mehr sich zu beteiligen? Weniger eben so auf einer inhaltlichen Ebene.
Muss man aber auch, finde ich, nochmal einen Unterschied machen, wieder zwischen den Kommentaren und den Leuten, die selber Netzpolitik.org schreiben. Also Andrea Jonitsch hat das ja nochmal zusammengefasst. Die hat durchaus so eine Sachen auch mit aufgenommen. Ja. Und in den Kommentaren ging es dann ganz viel zum Beispiel um, wie die Kommentare technisch verbessert werden können, was ja nur ein ganz kleiner Aspekt ist, der aber durchaus auch eine große Rolle spielt.
Ich meine, wir haben bei Heise im Prinzip dasselbe Problem, ne? Also wir haben zum einen von der Berichterstattung her und natürlich, was im Forum abgeht, kann man jetzt, das riecht nicht nur, das stinkt männlich.
Ich glaube, das Heise-Forum, also
es gibt aber selbst da, ich nehme das in Schutz. Ich sage, oder so, wenn die Leute so diskutieren wollen, dann sollen sie das tun.
Absolut.
Auf der anderen Seite ist es so, das gibt natürlich auch Frauen, die sich da beteiligen, die auch wissen, was sie tun und die sich da relativ vehement auftreten, aber das ist dann auch wieder nur eine relativ kleine Gruppe. Und ich habe da jetzt keine Lösung, wie man das zusammenkriegt. Aber es ist erstmal eine rein inhaltliche Frage. Das ist genauso wie bei der Piratenpartei, die Gender-Diskussion abschaffen will, weil sie sagt, sie sind drüber hinweg. Es ist auch nur eine technische oder organisatorische Lösung, die in Wirklichkeit ja nicht stimmt.
Ja. Ich glaube auch, dass das nur ein anfängliches Missverständnis war. Also gerade die Piratenpartei ist ja in großen Teilen schon über dieses Post-Gender-Schlagwort hinweg, weil sie verstanden haben, dass das Blödsinn ist. Das muss man aber erstmal lernen. Man hält ja immer die eigene Kultur für die normale und für die allgemeingültige. Und Männer haben selten Gelegenheit zu erfahren, dass das, was sie für normal halten, woanders vielleicht gar nicht normal ist. Und das, also dieser Abschied davon, sich selbst für allgemeingültig zu halten, der muss eben erstmal vollzogen werden und der wird eben am besten vollzogen in der Begegnung mit anderen. Und deswegen finde ich es großartig, dass Netzpolitik.org diese Frage gestellt hat. Also, dass ihnen es aufgefallen ist, dass sie sagen, wir wollen das eigentlich nicht so haben. Wir wollen keine Männer-Community sein. Also ich persönlich finde, prinzipiell spricht gar nichts dagegen, dass es Männer-Communities auch im Netz gibt, solange sie sich das klar machen, ja. und sagen, wir sind hier eine Männer-Community, da können auch Frauen dazukommen, wenn sie das wollen, aber wir reden hier so, wie das bei uns üblich ist, habe ich nichts dagegen. Das Problem ist nur, wenn sich diese Communities für allgemeingültig erklären und sagen, das ist das normale menschliche Kommunikationsverhalten im Netz. Das stimmt nämlich nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass Netzpolitik.org diese Frage aufgeworfen hat. Und man kann da natürlich keine einfachen Antworten drauf geben, weil, wie Anne schon gesagt hat, Frauen haben völlig unterschiedliche Zugänge zum Thema Netzpolitik. Da kann ja jetzt nicht eine hingehen und sagen, so, ich erkläre euch das jetzt mal, wie die Frauen das sehen, weil die Frauen als Gruppe existiert genauso wenig wie die Männer als Gruppe. Ja.
Das ist richtig, aber dennoch gibt es ja auch in anderen, sagen wir mal, Abteilungen des Internets und dieser Netzkommunikation durchaus, sagen wir mal, den Willen, mehr Frauen zu beteiligen. Wikipedia zum Beispiel ist so ein Teil. Dann gibt es diverse Kongresse und Podien, wo jetzt Initiativen gibt, halt zu sagen, nein, liebe Männer, wir setzen uns nur aufs Podium, wenn auch Frauen oder zumindest eine Frau mit drauf sitzt. Also es gibt ja in durchaus unterschiedlichen Bereichen das Bedürfnis und das Bestreben, mehr Frauen mit einzubinden, um das eben, so verstehe ich das, Bild zu komplettieren und es eben normaler zu machen und die Kommunikation halt ein bisschen zu ändern und da so ein anderes Gefühl von Normalität herzustellen. Und dennoch ist es ja schwierig. Also bei der Wikipedia ist es sehr schwierig, bei der Netzpolitik ist es schwierig, weil sie haben sogar schon Autorinnen, ja relativ viele. 22% von den Schreibberechtigten dort sind Frauen. Trotzdem ist es so schwierig. Also es scheint, weiß ich nicht, was sind so Faktoren, wo man die Bereitschaft von Frauenbeteiligung erhöhen kann? Ich meine, du hast gesagt, das größte Forum, was du kennst, ist unter Bloggerinnen, findet bei Facebook statt.
Mhm. Das stimmt. Ich finde, davor geschaltet gehört die Frage, warum willst du das ändern? Denn da stimme ich Antje zu sagen, ich finde das an sich nicht problematisch, dass das da in netzpolitik.org so ist. Wenn die das ändern wollen, und das hat Markus Beckedahl ja auch deutlich gesagt, wir wollen das ändern, weil wir wollen im Grunde die Gesellschaft ändern. Und dazu, das geht nur, wenn alle mitmachen. Und dazu müssen wir die Frauen erreichen. Das finde ich ein völlig nachvollziehbares Motiv. Und ich glaube, sie sind da auch auf einem Weg, der bestimmt nicht einfach ist, aber zumindest auf dem richtigen Weg. Und die Frage aber davor, warum will ich das bei Wikipedia ändern, warum ist das nicht einfach okay, die einen sind hier, die anderen sind da. Und wenn ich sage, ich will das ändern aus dem und dem Grund, und da gibt's ja dann verschiedene, bei Wikipedia sicherlich genauso auch, wenn ich sage, ich will das Wissen der Gesellschaft darstellen, dann gehört da natürlich auch eine weibliche Perspektive und verschiedene andere gesellschaftliche Gruppen genauso, die da fehlen, mit dazu. Und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie mache ich das attraktiv für andere.
Ja, genau. Aber ich finde, das ist sicherlich der richtige Grund zu fragen, warum will man das eigentlich? Also mein Gefühl ist, es geht da selten das macht man halt so oder das ist irgendwie cool, sondern es gibt unterschiedliche Beweggründe. Markus will halt die gesamte Gesellschaft abbilden, die Wikipedia sucht mehr Autoren, also auch Autorinnen, Nachwuchs, andere Perspektiven. Also auf den Podien sind es unterschiedliche Kommunikationsarten, Inhalte. Also ich finde, es gibt eine Menge Gründe, das zu wollen. Es ist okay, es nicht zu wollen, aber wenn man es will, ist es trotzdem nicht einfach, man legt einen Schalter um und dann ist es so, sondern es gibt da eine ganze Menge von Problemen. Und was ich mich frage ist, was sind so ein paar Schritte, die man machen kann, um das zu erleichtern?
Das Ding ist ja zum Beispiel, dass, wenn ich mir überlege, ich habe noch nie bei Wikipedia irgendwas editiert oder geschrieben, genau aus dem Grund, weil ich denke, und das ist so ähnlich wie Claudia Kilian bei Sammelmappe geschrieben hat, was soll ich denn da, das finde ich nicht angenehm, ich bin im Netz einfach an den Stellen, das Netz ist ja groß, Platz für uns alle, die für mich die richtigen und angenehm sind, und das ist es nicht, und das ist bei mir bei Wikipedia so. Was soll ich mir denn die Mühe machen, da viel Arbeit irgendwas reinzustecken, wo ich hinterher in einem Edit War niedergemacht werde, weil vielleicht speziell eine feministische Perspektive ist da dann auch besonders schwierig hat, was ja erfahrungsgemäß so ist. Die versuchen das auch zu ändern, aber das ist gewissermaßen der Punkt, wenn mir da drei Deppen versuchen, die Welt zu erklären, wo ich den Eindruck habe, die haben überhaupt gar keine Ahnung, aber stecken viel Energie da rein, meine Arbeit kaputt zu machen, dann mache ich einfach was anderes. Die Arbeit, die Energie stecke ich da nicht rein. Und das ist sozusagen,
geht ja nicht nur Frauen so.
Nee, das stimmt. Das geht natürlich nicht nur Frauen so, aber das ist gewissermaßen so eine Schwierigkeit im Netz, dass es auch da immer, also würde ich sagen, große Communities gibt, die versuchen, ihr Terrain zu verteidigen. Das ist ja gewissermaßen in vielen Kommentardebatten das Problem, dass da Leute alles runtermachen, was anders ist als sie selber. Und für Neue, die dazukommen, aber häufig die Energie gar nicht so stark ist, da über diese Hemmschwelle hinwegzukommen. Dann die sagen, das gucke ich mir einmal an und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich wieder weg. Und da haben wir, glaube ich, ein großes Kommunikationsproblem, weil das verhindert, dass unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen.
Du hast die Frage so formuliert und das ist auch so, wie sie oft gestellt wird. Wie können wir Frauen beteiligen? Wie kann es uns gelingen, Frauen einzubinden? Und ich glaube, das ist genau die falsche Herangehensweise an das Thema, weil das setzt ja voraus, wir haben hier schon was. Das finden wir auch gut und prima und das soll so bleiben, wie es ist. Wir wollen nur gerne mehr Frauen dabei haben. Und genau das kann nicht funktionieren. Es geht nicht darum, Frauen einzubinden oder zu beteiligen, sondern es geht erstmal darum, sich mit auszutauschen darüber, zum Beispiel, wie könnte man ein Lexikon auch machen? Ja? Muss ein Lexikon so aussehen, wie Wikipedia aussieht? Oder haben Frauen vielleicht ganz andere Vorstellungen davon, wie man Relevanz bestimmt oder so? Also die Perspektive, wenn man Frauen nur einbinden will oder beteiligen will, ist schon zu sehr darauf ausgerichtet, dass man schon fix hat, was man machen möchte. Und okay, das funktioniert bei wenigen Frauen vielleicht. Also gibt vielleicht welche, die sich bisher nur nicht getraut haben oder die nicht gewusst haben, dass das gibt. Aber man wird nie diese kulturelle Differenz damit bearbeiten, weil man ja schon festgelegt hat, wie es normal ist. Und die Frau nur einlädt mitzumachen.
So wie du das beschreibst, also so war es von mir nicht gemeint. Also ich verstehe das schon so, dass man das, was man macht, soll irgendwie besser werden. Und das bedeutet, dass deswegen will ich zum Beispiel meinetwegen Frauen dabei haben, weil ich denke, es wird interessanter, kompletter so. Und dass das Produkt, was man dann macht, sei es ein Lexikon oder ein Podcast oder ein Blog, dann anders wird. Das ist ja auch sozusagen, das wäre mein Anliegen daran, dass es sich eben ändert. Und deswegen will man Frauen dabei haben. Die Frage ist, wie kann man das Angebot so machen, dass Frauen Lust haben, sich daran zu beteiligen und natürlich dann auch das zu verändern, möglicherweise auch grundlegend. Also das ist bei mir immer so ein bisschen die Frage.
Ich glaube, du hast gerade was erlebt, was Frauen in diesen Debatten ganz häufig erleben. Du wurdest nämlich repräsentativ wahrgenommen für, wie Männer in der Regel in diesen Diskussionen reagieren. Und dann hat Antje erklärt, warum die Frage falsch ist, obwohl du sie, und das würde ich auch angenommen haben, so nicht gemeint hast. Ja. Und das ist sozusagen was mir in diesen Debatten, weswegen ich eigentlich um dieses Thema Frauen und Netz einen Bogen mache, weil ich mich lieber mit anderen Themen beschäftige, die ich als produktiver empfinde, auch häufig passiert. Ich sage irgendwas und dann wird mir erklärt, wie die Frauen sind, wie sie das sehen, was sie wollen und wie ich das wahrscheinlich gemeint habe, ohne dass geguckt wird, wie ich das tatsächlich gesagt habe.
Aber nochmal als Ratschlag, also vielleicht, es wird mir in den Diskussionen immer zu sehr darüber nachgedenkt, warum die Frauen was machen oder nicht machen. Und mein Rat wäre einfach, darüber nachzudenken, was man selber denn eigentlich will und warum man sich für das, was Frauen sagen, interessiert. Diesen Perspektivenwechsel meine ich. Also nicht die Frage zu stellen, wie können wir Frauen beteiligen, sondern die Frage zu stellen, was wollen wir von Frauen wissen oder was interessiert uns an dem, was Frauen anders machen als wir. Und da finde ich schon die Frage, wie man das formuliert, wichtig, weil klar, du meinst das nicht so, aber das Wort beteiligen oder einbinden hat eindeutig genau diese Bedeutung. Da ist was und da soll was mitmachen. Und nur so als Vorschlag, kann ich das anders denken? Was interessiert mich an Frauen? Was will ich von dem wissen, was Frauen anders machen als Experiment? Also das so, die Frage so zu formulieren und zu schauen, was passiert denn dann?
Was aber ja auch wirklich nicht immer unbedingt tatsächlich das Interesse ist. Also ich denke, dass netzpolitik.org schon eine bestimmte Ausrichtung hat, die sie auch beibehalten wollen und wo ich persönlich auch denke, das ist grundsätzlich auch in Ordnung so. Also das ist eine relativ klare politische Zielstellung. Und da ist jetzt die Frage offen, wie kann man das machen ohne einbinden, was ich auch falsch finde. Und gleichzeitig aber zu sagen, das ist jetzt hier kein offenes Projekt, was komplett auf den Kopf gestellt wird, weil das hat ein Ziel, das ist deutlich.
Ja, wobei, das ist natürlich für netzpolitik.org gilt es insofern schon, aber für das Thema Netzpolitik würde ich das jetzt zum Beispiel nicht sehen. Netzpolitik ist ein Querschnittthema für die Gesellschaft und da ist es keine Frage, wie man Frauen zur Beteiligung kriegt, sondern ist die Frage, welche Positionen gibt es da und wie tauscht man die aus über kulturelle Differenzen hinweg oder mit diesen kulturellen Differenzen, die es gibt, um das produktiv zu wenden. Das ist die eigentliche Frage. Nur es wird in den Institutionen oder in den Organisationen oder in den Auftritten, die es gibt zu diesem Thema, eben leider nicht so diskutiert, beziehungsweise es wird auf eine Ebene diskutiert, die dann doch wieder erstmal abschreckt, überhaupt diese Differenzen produktiv zu wenden zu versuchen.
Aber was haltet ihr zum Beispiel von dieser Initiative, Männer aufzurufen, nur dann auf Podien aufzuschlagen oder dort zuzusagen, wenn auch mindestens eine Frau dort sitzt?
Gute Idee, also finde ich gut. Das sind völlig auch wieder, hat mit Netzpolitik ja nichts zu tun, aber also ja klar.
Bestimmt. Also ich finde, finde die auch gut, unter der Voraussetzung, dass es nicht so rüberkommt, dass man jetzt den Frauen damit was Gutes tut, sondern es muss den Männern klar sein, dass sie sich damit selber was Gutes tun oder der Qualität ihrer Veranstaltungen.
Ja, so würde also ich das ja verstehen, dass man sozusagen darüber, dass man das macht, sozusagen die Norm etwas ändert. Also ich habe manchmal das Gefühl, viele machen sich sozusagen die Vorzüge einer, sagen wir mal, ausgewogenen, geschlechterausgewogenen Debatte oder Produkte, sagen wir mal so, Podcasts und Blogs und Diskussionen, gar nicht so bewusst, sondern wie Antje das auch sagt, ist, ja, das war halt immer so, hier waren halt immer nur Männer und das war immer okay und so soll es auch bleiben.
Wobei das natürlich bei Panels zum Beispiel, finde ich, ganz leicht auflösbar ist, denn wir alle, glaube ich, kennen so viele Konferenzen, wo immer dieselben Leute sitzen, die immer das Gleiche sagen, wo man sich zu Tode langweilt und nebenbei in sein iPad tippt und nur irgendwie die Zeit rumkriegt, weil du weißt schon ganz genau, wer da welcher Position und die müssen eben einfach dabei sein, weil ohne die geht's nicht, weil der große Name und so weiter und das ist aber langweilig. Während wenn du mal ein Panel hast, wo drei Leute drauf sitzen, die du nicht kennst, die aber intelligente Sachen zu sagen haben und denkst, oh, ey, da wird tatsächlich gesprochen, ja, das erklärt sich quasi von selbst, warum das viel angenehmer ist.
Ja, aber das ist, ja, natürlich für den Zuschauer, aber natürlich nicht für die Beteiligten am Podium. Die müssen ja ihre, sagen wir mal so, ihre aufmerksamkeitsökonomischen Stellenwert rechtfertigen und dann entsprechend auf sie möglichst vielen Podien vertreten sein, auch wenn sie nichts Neues zu sagen haben. Das ist ja das Problem, dass du dann durch eben tatsächlich durch Regelungen durchbrechen musst, dass du sagst oder so.
Ähnlich wie auch in der Blogosphäre, wo immer dieselben 10 Männer als die wichtigen Blogger in Deutschland wahrgenommen werden, die mehrheitlich, würde ich sagen, intelligente Leute sind und auch technisch interessante Sachen zu sagen, aber wie kommt das zustande, dass die wichtigen Blogger sind? Wie ist überhaupt sowas wie auch in diesem Fall nicht Relevanz, sondern Bezüge aufeinander, wie ist dieses System so entwickelt worden, dass die Leute, die am meisten Links untereinander entwickeln, dann die wichtigsten sind? Das ist ja quasi sogar eine technische Konstruktion, wie das mal gemacht wurde, wie Bedeutung in der Blogosphäre definiert wird und die entsteht durch sozusagen die Stärkung von Männerseilschaften, wie das früher mal ist, das jetzt noch gar nicht so relevant gab, in Geisteswissenschaften eher definiert wurde. Und das ist aber im Grunde ja auch total langweilig, weil wir wissen alle, es gibt so viele intelligente und tolle Blogs, die auch wirklich kluge Dinge zu sagen haben, die aber nie da vorkommen werden.
Wo du schon davon anfängst, Johnny Häusler hat...
Wer? Wer ist das denn?
Wer ist was denn?
Also, Johnny von spreeblick.com hat Anfang des Jahres einen...
Ist das ein Blog?
Sehr, sehr, ja. Musst du mal in den Browser eingeben, da in diese Adressspalte oben. Einen ganz enthusiastischen, und nicht enthusiastischen, aber ein bisschen nachdenklichen Artikel geschrieben über das Sterben der Blogs oder dass sozusagen Inhalte und Diskussionen abwandern in proprietäre Firmennetzwerke wie Google+, Facebook, Twitter etc. Und befürchtet das sozusagen, dass das freie Publizieren, wir alle haben unsere Inhalte unter Kontrolle, können sie jederzeit archivieren, exportieren, löschen, teilen und auch das in den nächsten 10 Jahren noch tun, dass das so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ausstirbt, aber zu einer raren Publikationsform wird. Wie habt ihr das gelesen? Ist das, deckt sich das mit euren Befürchtungen, Antje, oder hältst du das für übertrieben?
Also es ist natürlich, ich würde sagen, Blogs waren schon immer nur eine rare Kommunikationsform, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in Deutschland bloggen und Blogs regelmäßig lesen. Das ist ja nur eine ganz kleine Szene im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und von daher finde ich das einerseits natürlich richtig, andererseits finde ich, dass Facebook es zu schaffen, sehr viele Menschen in dieses Medium Internet überhaupt reinzuholen. Und das finde ich auch gut, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wenn sie sich überhaupt erstmal dran gewöhnt haben, dass man im Internet mit anderen sprechen kann und auch sich selber öffentlich äußern kann oder erstmal nur so halb öffentlich und diese Art Austausch schätzen, dann kommen sie vielleicht auch drüber zu den Blogs. Aber ich finde Blogs auch toll. Ich finde ja, ich habe ja mal einen Blogpost geschrieben, der hieß Bloggen als Bürgerinnenpflicht. Ich finde, alle sollten bloggen und nur Blogs lesen. Aber Fakt ist, dass es halt nur irgendwie 8% der Internetnutzerinnen und Nutzer sind, die aktiv mit Blogs. Also diese Wahrnehmung, dass die jemals irgendwie so eine Bedeutung gehabt hätten, die stimmt eben nur für diese Szene.
Also. Ja, ich hab's das auch so gesehen, dass es ja im Prinzip Äpfel und Birnen sind, so ein bisschen, oder? Ich meine, ein Blog ist einfach schon auch heute noch was völlig anderes als mal einen Post, zwar einen Satz zum Facebook reinzuwerfen oder mal einen Tweet rauszuhauen oder so. Das ist eine völlig andere Kommunikationsform, und ja, oder?
Wobei, was ist ein Blog, nicht wahr? Also das Blog sozusagen, das Tagebuch-Blog, was irgendwer quasi für die Familie schreibt, ist das eine. Sowas wie netzpolitik.org gilt auch als Blog, ist für mich eigentlich eher eine Nachrichten-Website, läuft aber unter Blog. Dann, wenn man sich früher diese Blog-Rankings anguckt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die bestehen zu 3/4 aus irgendwie Handy-Werbe-Unternehmung. Also ich finde sozusagen der Begriff Blog ist so weit gestreut, also höchstens vielleicht zu sagen, es ist eine Webseite, die chronologisch sortiert ist.
Na gut, also ich meine, das kann man ja schon enger fassen. Also na klar, Blog wird jetzt sehr inflationär gebraucht. Ich würde auch nicht sagen, dass Politiker oder Netzpolitik oder so ein Blog im engeren Sinne ist, sondern es ist halt eine Online-Publikation. Ich würde Blog schon eben so verstehen, um auch so ein bisschen die Analogie zu Facebook ziehen zu können, zu Twitter, eben ein Netzding, eine Webseite, die geprägt ist von einer Person. Ich glaube, Dave Weiner hat das auch mal so gesagt. So alles, was wo eine Person quasi ihren Charakter, ihren Stempel, ihre Sprache raufdrückt und das eben noch chronologisch sortiert ist, würde ich jetzt mal als Blog verstehen. Und da ist das schon was sehr anderes. Also ich erlebe das jetzt auch gerade im privaten Umfeld, wo ja ein, zwei Frauen anfangen wollen zu bloggen und die haben gesagt, bloggen und ja, da müssen wir so lange Texte schreiben und Facebook ist kurz und hier und da und geht schnell und ist leicht zu handhaben und auch wenn man es nicht muss, lange Texte zu schreiben. Aber auf dem Blog, aber der Charakter, der appellative Charakter dieses Mediums ist schon so.
Ja, also das geht mir nämlich persönlich genauso. Ich habe keinen Blog, sondern wenn ich was mache, mache ich das auf Google Plus, weil es mir das einfach viel einfacher macht. Ich kann mal irgendwie so, mir schießt was durch den Kopf, dann haue ich das da kurz raus. Ich kann aber auch einen längeren Text veröffentlichen, wo ich auch irgendwie so noch was für recherchiert habe oder so. Das heißt, das ist eine Mischung, die ich mir beim Blog nicht trauen würde zum Beispiel. Hängt vielleicht auch mit der Überhöhung, die Blogs in Deutschland oft erfahren haben, zusammen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, einfach, wenn ich einen Blog mache, dann muss das mehr sein als nur ein kurzer Gedanke, der
mir durch. Vielleicht auch, weil eben solche Publikationen wie Netzpolitik eben auch genau, als Blog bezeichnet werden.
Ja. Oder weil jemand wie Johnny Häusler oder so das auch so im Prinzip politisch überhöht, das Bloggen. Ne? Dass das freie Bloggen ist irgendwie ein Wert, der unbedingt geschützt werden muss. Ich so, mein Gott, ich meine Texte, wenn ich einen längeren Text schreibe oder so auf und dann auf Google Plus raushaue, dann hebe ich mir den natürlich schon auf. Und dann,
ja gut, das machst du, aber ich finde den Gedanken schon irgendwie auch schon interessant. Was passiert eigentlich mit diesem ganzen Krempel?
Das ist mir ja erstmal egal. Ich will das erstmal nur veröffentlichen und da kann es jeder lesen und das ist einfach und ich muss mich nicht irgendwie noch mit irgendwie Blog-Software rumschlagen oder sonst was. Das mag sich für jemanden von CT komisch anhören, aber ich verliere langsam die Lust, mich irgendwie mit kruder Technik zu beschäftigen oder mit kruder Software oder mit, ich habe keine Zeit, keine Lust und möchte das nicht.
Das heißt, es ist genau umgekehrt, ja. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch meinen Blog, weil ich denke, ich will meinen Ort haben, der ist meins sozusagen, mein persönlicher Vorgarten, in dem kann ich tun lassen, was ich will, das nimmt mir keiner weg, das kann auch nicht verloren gehen oder kaputt gehen oder plötzlich durch irgendwelche Änderungen der Terms of Service so verändert werden, dass ich da keine Kontrolle mehr drüber habe, sondern natürlich streue ich das auch über die verschiedenen Plattformen, weil ich Leute erreichen will, die sich da verhalten und aufhalten, aber wichtig ist mir, dass ich mein Zeug bei mir habe, gewissermaßen.
Sag mal so, nicht jede Äußerung, die ich öffentlich tue, ist wichtig, aufgehoben zu werden. Und die haue ich dann einfach mal so raus und die speichere ich nicht ab. Aber wenn ich einen Text irgendwie so über, oder irgendwie sage ich, ja, die Musik oder so für heute, das ist ganz wichtig oder so, das hebe ich mir extra auf. Ja, dass ich es unter Umständen, wenn Google irgendwie meint, sie müssen das irgendwann alles runterschmeißen, trotzdem noch habe und nochmal woanders veröffentlichen kann, klar. Aber das überlege ich mir dann jeweils einzeln. Das sind halt nicht diese kurzen Dinger, die ich raushaue, sondern irgendwie, ja, wenn ich ein bisschen was länger schreibe, wo ich denke, das ist vielleicht auch nochmal in zwei Wochen wichtig. Das ist für mich nicht abhängig von der Plattform.
Ich muss jetzt gerade lachen, Entschuldigung, ja. Ein Satz noch, weil ich gerade, ging mir ein Satz im Kopf, wo ich dachte, der passt auch gut zu dem vorigen Thema. Für mich ist das auch eine Gefühlsfrage. Ne? Ja. Und ich sage Gefühlsfrage, die Frau irgendwie und so und ihre Emotionen und das Blog. Aber die Gefühlsfrage für mich dabei ist die, dass es für mich einen Unterschied gibt zwischen dem freien Netz, ja, Häkchen drum, und dann diesen kommerziellen Plattformen, wo ich denke, das ist für mich was völlig anderes, ob ich Sachen veröffentlichte irgendwo, wo sie im Grunde, wo ich damit sämtliche Rechte abgebe, weitgehend, und das völlig außerhalb meiner Kontrolle ist und damit auch diese kommerziellen Plattformen stärke, die ich aus verschiedenen, durchaus höchst politischen Gründen ablehne, oder zu sagen, ich stärke hier das unabhängige Netz, was sich nicht in den Händen von profitorientierten Unternehmen, um das mal so wortwörtlich auszudrücken, befindet, sondern in einer unabhängigen Infrastruktur, die uns eh gerade wegschwimmt und die alleine deswegen, weil sie eine große Bedeutung hat, gestärkt werden muss auch.
Ernst, wie ist denn das bei dir? Ich meine, du hast ja jetzt auch einen Blog, glaube ich, selbst gehostet. Ich habe da jetzt nicht so genau hingeguckt, aber es ist nicht... WordPress, aber selbst unter, ja. Ne, genau. Bewusste Entscheidung oder Zufall oder wie ist es bei dir?
Also als ich angefangen habe zu bloggen, wusste ich noch nichts von Facebook und sowas. Also das gab es da halt noch nicht. Ich glaube, dass das ganze Thema noch von der anderen Seite her angeschaut werden müsste. Also nicht die Frage, wo bloggen wir, sondern wo finden wir Leserinnen und Leser? Und sag mal, das Anlegen eines Feedreaders ist noch nicht eine allgemein verbreitete Kompetenz in Deutschland. Wohingegen das sich zusammenklicken einer Facebook-Freundschaftsliste wird ja auch von Facebook ganz leicht gemacht. Man meldet sich an und hat gleich 100 Vorschläge, dann hat man die Freunde und Freundinnen und dann schreibt man los und wird gelesen. Und beim Bloggen ist es einfach von der Art der Technologie her nicht so. Man legt einen Blog an und niemand liest das, weil niemand Blogs liest, weil niemand Feedreader hat. Ich rede jetzt mal von der Bevölkerung insgesamt. Und ich finde auch, dass es gut wäre, wenn wir viel auf die freien Blogs rüberlagern könnten. Aber das geht nicht, indem wir alle anfangen, frei zu bloggen, sondern indem wir anfangen, Leute dazu zu qualifizieren, dass sie Blogs lesen regelmäßig. Also die wir erreichen wollen, also die uns aus unserer Familie, unsere ehemaligen Schulfreundinnen, die Arbeitskollegen, all die, die eben nicht das alltäglich nutzen und das schon für normal halten, Blogs zu lesen.
Sie hören den CT Online Talk auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Philipp Banse, im Studio ist Anne Roth, Analyst und Aktivistin, Publizistin. Jürgen Kuri von Heise und Antje Schrupp, Politologin und Journalistin, über Hangout zugeschaltet aus Frankfurt. Es gibt einen Videostream zu dieser Sendung auch, in den Sie gerne reingucken können unter heise.de/ct/radio. Und wir lesen auf dem Twitter den Hashtag Online Talk mit. Wir waren gerade dabei, Antje, zu sagen, wie holt man mehr Leute ins Bloglesen? Wie macht man das attraktiver? Wie geht denn das?
Ja, also ich versuche es darüber, dass ich die Leute auf Facebook neugierig mache auf das, was im Blog steht. Also, dass ich die versuche rüberzuholen. Ich muss aber feststellen, dass das halt nur schwer gelingt, weil viele von denen dann zwar ihre Kommentare bei Facebook schreiben, aber nicht in den Blog. Also irgendwo gibt es da einen Widerstand. Ich bin ja viel auch in feministischen Netzwerken unterwegs, die nicht übers Internet organisiert sind und sage da immer, wir können Einfluss haben, wenn wir unsere Meinungen ins Netz schreiben und fangt doch mal an, indem ihr eure klugen Ideen zu den Themen auch in meinem Blog, zumindest in die Kommentare reinschreibt. Ich stelle fest, sie machen es nicht.
Und warum
ganz,
nicht?
Ganz, ganz selten.
Und was denn, warum nicht? Was glaubst du?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber ich würde das für ein wichtiges Forschungsfeld halten, das mal zu untersuchen. Also das, ich glaube, es ist das, was wir bei den Heise-Kommentatoren, sage ich mal, für zu viel finden. Dieser Drang, auch die irrelevanteste Meinung mal raus in die Welt zu pusten. Es ist das Gegenteil davon, also das Unterschätzen der Bedeutung, das, was man selber beitragen kann für einen öffentlichen Diskurs.
Ja, aber das trifft ja auch das, was Claire Shirky mal geschrieben hat, über seine, ich weiß nicht genau, was der Kontext war, aber da war auch Tenor, so aus dieser Forschungswelt war auch das, dass er das Gefühl hat, viele, die er kennt von seinen Studentinnen, Studierenden und auch Publizierenden, dass er auch tendenziell das Gefühl hat, die stellen ihr Licht unter den eigenen Scheffel, während die Männer mit irgendeinem Dreck um die Ecke kommen und das für einen Einsteins Nachfolge erhalten.
Da ging es um wer bewirbt sich auf Stellen,
wer und wer bewirbt macht sich auf Stellen
Karriere so, in der Wissenschaft. Also,
ja. Das spielt natürlich eine Rolle. Manchen Blogs merkst du es an, das sind im Prinzip nur professionell gemachte Heise-Kommentatoren, um es mal überspitzt zu sagen, die eben ein unheimliches Mitteilungsbedürfnis haben und was dann aber, ja gut, kann man lesen, muss man aber nicht. Aber das weist auf ein Problem hin, denke ich, warum das zumindest in Deutschland noch ein bisschen schwierig ist, die Leute dazu zu kriegen, wirklich Blogs zu lesen oder zu akzeptieren als Medium, als Diskussions- und Selbstveröffentlichungsmedium. Es gibt keine Kriterien, nach denen der Einzelne beurteilen kann, welcher Blog denn gut ist und welcher nicht. Außer er liest ihn sehr lange. Was bei anderen Medien anders ist. Wenn man ein Medium vor sich hat, wie die Süddeutsche oder die FAZ, kann man es einschätzen. Dann weiß man, was man davon zu halten hat. Und das gibt's bei Blogs nicht. Für viele Leute, ich kriege das so aus dem privaten Umfeld ein bisschen mit, so aus der Nachbarschaft, aus der Verwandtschaft oder so, die sagen, ja, jetzt lese ich da so einen Blog und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Der sagt dann irgendwas, irgendeine Meinung oder erzählt irgendwas oder so. Ich weiß ja gar nicht, was dahinter steckt. Das heißt, es gibt in Deutschland irgendwie so noch diese Haltung, ich muss irgendwie so erstmal wissen, welche Interessen dahinter stecken, damit ich das Medium beurteilen kann. Und das kann ich bei Blogs nicht. Und deswegen lese ich sie erst gar nicht oder vielleicht veröffentliche ich dann auch nichts. Das ist irgendwie in den USA oder auch in anderen Ländern, ich glaube selbst in Frankreich, schon ein ganzes Stück anders, dass so eine Kultur des Bloggens auch dann wirklich bei der Leserschaft angekommen ist.
Das war hier auch eine Frage auf dem Twitter. Axel Hohl fragt, Thema Blog USA versus Blog Deutschland. Wieso tut man sich da in unseren Gefilden so schwer? Das hast du jetzt im Prinzip schon ein bisschen angerissen. Ich lese hier gerade noch mal ein bisschen mit. Eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, Anne, du hast mir auch mal erzählt, du hast mit dem Bloggen angefangen im Kontext von dieser unseligen Verfolgungsgeschichte deines Mannes. Mhm. Um dich da zu Wort zu melden und ja, das einfach publik zu machen. André Holm kennt man völlig zu Unrecht von der Bundesstaatsanwaltschaft unter Terrorismusverdacht gestellt und wie lange? Jahrelang eigentlich, zweieinhalb Jahre irgendwas, ne, ging das?
Vier
sogar, saß auch in Untersuchungshaft, wurde am Ende alles eingestellt, war also an den Haaren herbeigezogen, haarsträubendes Verfahren, da hast du angefangen zu bloggen. Jetzt hat es diesen Fall von Aaron Schwartz in den USA gegeben. Auch jemand, wo jetzt viele sagen, der Junge hat sich umgebracht. Er war ein extrem intelligenter, menschlich nicht immer einfacher, wenn ich das richtig verstanden habe. Der aber eine ganze Menge bewegt hat. Also er hat an der Grundarchitektur der Creative Commons mitgeschrieben. Er hat mit das RSS-Format mitentwickelt. Er war sehr engagiert, um Wissen zu befreien. Also von Sachen, von denen er glaubte, dass sie ins Netz gehören, weil sie eben beispielsweise der Wissenschaft entspringen, dort auch reinzustellen. Jetzt ist er tot und viele behaupten, er sei quasi, Lawrence Lessig hat das gesehen, an so eine Klippe gedrängt worden, zumindest rangedrängt worden, durch unverhältnismäßige Strafandrohungen und Verfolgungsunternehmungen der Bezirksstaatsanwaltschaft, dieser Carmen Ortiz. Wie hast du diese Geschichte verfolgt?
Ja, muss sagen, mir sind da auch bestimmte Parallelen aufgefallen, wobei die wirklich sehr, sehr lose Parallelen sind. Dass es da eben eine starke Drohung von juristischer Verfolgung gegen Aaron Swartz gab, die ihn mit wahrscheinlich zu diesem Selbstmord gedrängt haben. Und was ich dabei interessant finde, ist, dass nachdem er tot war, es diesen riesigen Wirbel um dieses Verfahren gab. Vorher wussten alle, dass es das gibt. Da ist auch drüber geschrieben worden. Man hatte so ein mulmiges Gefühl, da ist was, das ist nicht in Ordnung, der arme Junge. Und es gab aber nicht den Protest, den es jetzt im Nachhinein dazu gab, der finde ich großartig ist, der viele wichtige Themen aufwirft, nämlich was ist das eigentlich für ein Paragraph, mit dem da gegen Hacker letzten Endes oder Leute, die sich im Netz engagieren, die da bestimmte auch rechtliche Grauzonen ausloten, teilweise vielleicht auch sowas wie eine Form von digitaler Zivilcourage betreiben oder auch über Grenzen treten, massiv verfolgt. Und es wird ja jetzt auch gerade an einem Gegenentwurf gearbeitet, wie dieses Gesetz geändert werden kann. Und all diesen ganzen Wirbel gab es vorher aber nicht. Also das ist sozusagen die Parallele, die mir aufgefallen ist, zu sagen, da gab es ein rechtliches Problem. Da stand einer im Fokus, der das aushalten musste. Und viel Aufmerksamkeit gab es dann erst, als das Kind in den Brunnen gefallen war.
Also für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, also Aaron Schwartz war 26 und ihm wurde vorgeworfen, sich quasi unzulässigerweise Zutritt zum Computerkeller, Schrank des MIT verschafft zu haben und dort 4,8 Millionen Artikel aus einem wissenschaftlichen Archiv JSTOR heruntergeladen zu haben. Also zum Teil Artikel, die bis in die Aufklärung zurückgehen, aber eben wissenschaftliche Artikel, für die man normalerweise, und das MIT hat das glaube ich auch getan, Abogebühren bezahlen muss. Und Schwartz war eben der Meinung, das sind wissenschaftliche Artikel und die gehören an die Öffentlichkeit. Er hat sie nie veröffentlicht, er hat sie zurückgegeben. JSTOR hat auch kein Verfahren oder sowas angestrengt. Die haben alle Ansprüche gegen ihn fallen gelassen. Das MIT hat sich da sehr unklar verhalten und eben die Staatsanwaltschaft hat 13 Anklagepunkte zusammengekarrt. Wenn er in allen schuldig gesprochen worden wäre, wäre er 35, 40, irgendwas Jahre hinter Gitter, hätte er zumindest landen können. Und das ist sozusagen der Sachverhalt. Ortiz hat ja noch angeboten, ja, wenn er sich schuldig bekannt hätte, hätten wir uns mit ein paar Monaten im Gefängnis zufrieden gegeben. Entschärft das die Sache?
Nee, nicht wirklich. Zum einen ist sie, naja, was sie im Nachhinein so ein bisschen versucht, unter den Tisch zu kehren, selber mit den 35 Jahren an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, der kriegt eben bis zu 35 Jahre, was ja eine bestimmte Drohkulisse aufbaut. Und auch für so eine Geschichte auf ein paar Monate ins Gefängnis das ist einfach erstmal absurd.
Wenn dafür hätte er sich eben schuldig bekennen müssen, was natürlich, und zwar eines Schwerverbrechens letzten Endes, was ja auch Konsequenzen hat. Und im Übrigen, auch wenn er das getan hätte, nicht klar gewesen wäre, dass er dann wirklich mit nur sechs Monaten rausgegangen wäre.
Aber die Frage ist ja auch, viele Anna Boyd hat, oder wie heißt sie?
Dana Boyd,
genau, von der New York University, glaube ich, ist sie, und im Microsoft Research Lab, die hat ja auch geschrieben, sie hat das auch in so einen größeren Rahmen eingehängt, dass es hier um einen großen Konflikt geht von einem Staat, der ein Exempel statuieren will, um eben, wie du das ja auch schon angerissen hast, Hacker, die sich in den letzten Jahren immer wieder daran beteiligt haben, staatliches Handeln zu hinterfragen und die Legitimität zu hinterfragen und sich in Grauzonen vorzubearbeiten, um die zurückzuweisen und auf den Pott zu setzen, um klar zu machen.
Und zwar auch Grauzonen, die einfach gesellschaftlich ungeklärt sind. Ja, dass wir haben im Grunde ähnliche Auseinandersetzungen hier ja auch. Also die ganze Debatte um File-Sharing, um Copyright, um Leistungsschutzrecht, das sind gesellschaftliche, politische Bereiche, für die es keine klare Regelung gibt oder wo die Regelungen, die es gab, durch die Existenz des Netzes einfach nicht mehr greifen, die neu geregelt werden müssen und wo staatlicherseits versucht wird, das alte so zu behalten, wie es ist, und mit Massivität gegen alle vorzugehen, die entweder versuchen, politisch sich damit auseinanderzusetzen und gewissermaßen im Rahmen von zivilem Ungehorsam da mal so ein bisschen die Grenzen erstmal überhaupt zu öffnen, um zu gucken, was ist da, oder eben gegen Leute, die keine Ahnung haben, was passiert und gewissermaßen versehentlich schwere Verbrechen begehen. Also klassisch eben die Kids, die irgendwas runterladen und keine Ahnung haben, dass man ihnen da sehr genau bei zugucken kann und was das für rechtliche Konsequenzen dann eben hat. Und diese Auseinandersetzung, da sehe ich große Parallelen, und die ist eben auch die Frage momentan um dieses Gesetz, um das es in den USA geht und was auch Dana Boyd und andere eben aufgeworfen haben, zu sagen, der Staat geht hier mit unverhältnismäßiger Härte gegen Leute vor, die eigentlich was Sinnvolles und Progressives im Sinn haben, die nämlich auf bestimmte Fehler hinweisen wollen und sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen hier die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so ändern, dass sie wieder Sinn machen.
Ja, ich würde es auch nochmal in Zusammenhang stellen, der gerade gegen Bradley Manning sich vollzieht, dass ein Whistleblower aus der US-Armee im Prinzip mit Strafen bedroht wird, bis hin zur Todesstrafe wegen Geheimnis, Hochverrats und Ähnliches. Und das ist, was auch eine völlig absurde Geschichte ist, wenn man sich überlegt, dass er im Prinzip Sachen veröffentlicht hat, die Kriegsverbrechen waren. Das ist so eine ähnliche Kategorie, dass da versucht wird, Exempel zu statuieren gegen eben Leute, die versuchen, auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen.
Ja, bei mich erinnert es also diese Spannung und diese Anwendung von unverhältnismäßiger staatlicher Gewalt schon auch so an so Sachen wie in den USA vielleicht Kommunisten, McCarthy-Ära, oder hier diese Auseinandersetzung um Atomkraft, Wackersdorf und Gorleben und so. Also da sind ja auch in einem anderen Feld, aber doch habe ich das Gefühl, mit einer ähnlichen Energie und mit einer ähnlichen Ablehnung und mit ähnlich unverhältnismäßigen Mitteln, Staat und Zivilgesellschaft aufeinander losgegangen. Seht ihr da in Deutschland so irgendwie Entschärfung am Horizont? In welche Richtung geht das? Also sind wir da auf dem Peak angelangt, oder wie empfindet ihr das gerade so?
Ja, wenn ich mir die Debatte ums Leistungsschutzrecht angucke, dann muss ich sagen, die sehe ich überhaupt gar nicht. Und also sozusagen, wenn wir jetzt nicht. Dass es da eine Entschärfung gibt, dass es sozusagen ein Aufeinanderzugehen von Staat und seinem Volk, um das jetzt mal so ein bisschen zu überziehen. Und wenn ich das aus dem Netzkontext rausnehme, also Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, was ja viel mit Repression, Polizeistaat und so weiter zu tun hat, was momentan im Bereich Antifa und Sachsen und der Verfolgung von Nazis anguckt, also sozusagen eine extreme Blindheit, was Gewalt von rechts angeht, versus eine großer Verfolgungsdrang Gewalt von links. Das ist ein völlig anderes Thema, aber wenn du so die Frage aufmachst, das Verhältnis Staat und Gesellschaft.
Das steht ja schon dahinter, also das ist ja das Größte, wo das drin ist.
Ungemindert heftig.
Antje, wie siehst du das?
Was soll man auch anderes erwarten? Also politische Veränderungen herbeizuführen, passiert ja selten so, dass man einen neuen Vorschlag macht und der Staatsapparat applaudiert und sagt, okay, wir ändern uns jetzt. Es ist ja immer eine Auseinandersetzung, die auch immer gefährlich ist. Ich habe gerade gestern Abend noch gelesen, dass sich auch am Donnerstag in der niederländischen Untersuchung abschiebehaft ein russischer Oppositioneller umgebracht hat, weil er abgeschoben werden sollte nach Russland. Also, dass politischer Einsatz gefährlich ist und unter Umständen lebensgefährlich sein kann, ist jetzt ja nichts Neues. ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass wenn die Netzszene, sage ich mal, entdeckt, wie schlimm der Staat mit bestimmten Menschen umgeht, das war also auch bei dem Refugee Camp in Berlin ja so, ja, dass dann auf einmal eine große Welle der Empörung geht, die auch gut ist, aber wo man als, sagen wir mal, auch in anderen Kontexten engagierter politischer Mensch denkt, ja, so ist das doch, ja. Also das ist schlimm, aber das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und ich fand interessant, was, ich habe den Artikel von Dana Boyd auch gelesen, wo sie am Ende sagt, dass wir uns mehr auch bewusst machen müssen im politischen Engagement, wie wir uns und vor allen Dingen junge Leute, die sich mit uns engagieren, auch schützen können vor sowas. Also wenn ich auf eine Demo gehe und stehe da irgendwie in der Konfrontation mit der Polizei, dann weiß ich, dann spüre ich körperlich, wie gefährlich das jetzt ist. Also dann weiß ich, in was für eine Art Auseinandersetzung ich mich befinde. Wenn ich das nur von zu Hause am Computer aus mache, muss man sich das sozusagen extra bewusst machen, dass das, was ich jetzt mache, was anderes ist als eine E-Mail schreiben oder einen Blogpost schreiben, sondern dass ich jetzt auf einem Gebiet mich politisch engagiere, wo ich vielleicht bestimmte Konsequenzen zu erwarten habe. Und diese Frage, wie schützen wir uns und vor allen Dingen die jungen, enthusiastischen Menschen, die für etwas Gutes sich jetzt einsetzen und dann gar nicht verstehen, warum solche Repressalien zurückkommen, das finde ich ein wichtiges Thema, auch für Netzpolitik.
Wobei ich das sogar nochmal umdrehen würde. Es, im Prinzip beweisen diese ganzen Vorgänge, dass dieses komische Argument, das ich öfters so aus der klassischen linken Ecke zu hören kriege, dass Klicken noch kein Widerstand ist, nur ein dummer Spruch ist. Weil wenn ich das ernst meine, auch im Netz oder so, dann habe ich auch mit den entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn man Atomkraftbewegung und sowas sieht und zum Beispiel die Auseinandersetzung um Sitzblockaden oder sowas, doch eigentlich dazu geführt haben müssten, dass auch die Politik auf bestimmte Sachen etwas, sagen wir mal, verhältnismäßiger und gelassener reagiert, aber das findet offensichtlich nicht statt. Wenn neue Auseinandersetzungen, neue Felder von Auseinandersetzungen entstehen, passiert genau dasselbe wieder. Und darüber hast natürlich völlig recht, Antje, müssen die Leute auch vorbereitet sein. Das heißt, die Kiddies muss klar sein, wenn sie sowas wie DDoS-Tools benutzen oder so, dann sind sie dran. Müssen sich über die Konsequenzen klar sein, aber und dann überlegen, ob sie es trotzdem tun.
Aber in dem Kontext zum Beispiel, das finde ich auch sehr passend und ich fand das sehr witzig. Letzte Woche gab es die Meldung, dass es eine Petition von irgendeiner Anonymous-Gruppe an das Weiße Haus gab, DDoS jetzt endlich als legitime Protestform anzuerkennen, was gewissermaßen der Versuch ist, ein Tool, was eine harte Auseinandersetzungsform ist, jetzt aus dieser Konfrontation rauszunehmen, was mit der Erfahrung von vielen Jahren durchaus naiv wirkt, aber vielleicht auch so ein bisschen darstellt, eine Beobachtung, die, glaube ich, einige von uns teilen dieses Gefühl. Ich verbinde das mit Piraten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ausschließlich eine piratische Sache. Die Idee zu haben, sämtliche gesellschaftlichen Konflikte ließen sich einfach durch Logik lösen, wo überhaupt nicht mehr drin vorkommt, dass das Auseinandersetzungen um Macht letzten Endes sind, ja, die nicht einfach nur durch, wenn man alle Argumente auflistet, hinterher gelöst sind. Und das nehme ich aber teilweise im Netz von ja, wahlweise jungen Leuten, teilweise viel von Männern auch wahr, wo ich denke, dass es hier um mehr geht als nur um das Austauschen von Argumenten, das fehlt da.
Aber hältst du das denn für eine gute Idee? Weil ich muss da gerade so an Mutlangen denken und die Legalität, ich glaube, Mutlangen war so, das war so eine Besetzung, wo dann die Sitzblockade, glaube ich, als legitimes Widerstandsmittel oder Protestform, glaube ich, anerkannt wurde. War das so?
Es ging darum, aber das wurde sozusagen von einigen so gesehen und von anderen nicht.
Genau, aber es war so eine ähnliche Diskussion. Ist das ein richtiger Schritt, das zu legalisieren? Oder zumindest einige Arten davon zu legalisieren?
Es gab ja schon Versuche, das jetzt unabhängig von diesem Begriff DDoS, der eben als strafrechtlich relevant erwähnt wird, schon bei den Auseinandersetzungen um die Lufthansa damals, um die Abschiebung von der Lufthansa als Online-Demonstration praktisch umzuwidmen sozusagen, was dann irgendwie so dann wieder dazu geführt, dann kann man Demonstrationsrecht irgendwie so im Netz irgendwie anwenden oder sowas. Gibt es legitime Formen eben, das zu machen, was auch vom Staat oder von der Gesellschaft geschützt werden müsste und so. Da sind ja schon Versuche dann wie bei Sitzblockaden oder bei normalen Demonstrationen sowas auch im Netz irgendwie so umzusetzen. Das heißt, dass du tatsächlich Protest- und Organisationsformen im Netz findest, die auch als demokratisches Recht des Bürgers geschützt sind. Das ist aber noch nicht sehr weit gediehen. Im Gegenteil, es hat im Moment erstmal dazu geführt, dass eigentlich auf solche Aktionsformen erstmal nur besonders scharf reagiert wird.
Hast du noch was auf dem Herzen, Antje? Weil sonst würde ich die letzten Minuten einfach gerne nochmal drauf verwenden, um hier so ein bisschen was aus dem Twitter nochmal aufzunehmen, wo nochmal mit der üblichen Zeitverzögerung so ein paar Anmerkungen zu ein paar Sachen gekommen sind, die wir hier besprochen haben. Also da kam zum Beispiel hier die Anmerkung von Finio Serra. Ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren, weil ich diesen Namen so schwer aussprechen kann. Also bei Teleopolis kommentiert sie nicht, sagt sie, weil die meisten Kommentare so unterirdisch sind.
Bist du sicher, dass Finio Serra eine Frau ist?
Endet doch auf A, oder? Okay, er oder wie auch immer. Jedenfalls ein Kommentar, aber Han Haiwender, weiß ich, dass es eine Frau ist, sagt, Frauen haben oft Angst beim Kommentieren, etwas falsch zu machen. Hab mal rumgefragt. Zumindest hat sie das retweetet. Ich nehme das mal als Hinweis darauf, dass sie das eventuell ähnlich sieht. Also durchaus das, was ihr auch gesagt habt, irgendwie was falsch zu machen und den Kopf aus der Wäsche zu stecken.
Es schreckt viele Leute ab, natürlich, wenn es dann irgendwie so zugeht, also wenn wirklich die Auseinandersetzungen auch recht hart geführt werden, was, um es mal so zu formulieren, es geht eben vom Shitstorm bis zu irgendwie so Zoff, den man im Heise-Forum auslösen kann, das ist nicht jedermanns Sache, das stimmt. Das ist eine Diskussionsform oder Diskussionsarten oder Reaktionen darauf, wenn ich eine Meinung kundgebe, die nicht jeden behagt.
Ich glaube, da setzt sich doch im Netz im Grunde was fort, was wir außerhalb des Netzes im Bereich Redeverhalten in Gruppen ganz genauso haben. Als ich angefangen habe zu studieren, Ende der 80er Jahre, da habe ich mein Buch gelesen von Wolf Wagner. Da ging es um Bluff in der Wissenschaft. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Da ging es genau um das. Es gibt bestimmte Leute, meistens Männer, die plustern sich auftun, so als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wiederholen im Grunde auch nur das, was andere gesagt haben, während viele junge Leute, viele Frauen, viele neue aus sozusagen sich davon beeindrucken lassen und nichts sagen. Ja. Oder aber vielleicht auch, das ist ja, wird ja sozusagen sehr defizitär beschrieben, die trauen sich nicht richtig. Ein anderes Motiv kann ja auch sein, sagen, damit kann ich nichts anfangen, das ist mir zu albern, irgendwie, das gebe ich mir nicht. Ich setze meine Energie lieber anders ein und genau dasselbe finden wir jetzt im Netz eben auch.
Hier gibt es noch einen technischen Hinweis. Viele Blogs haben noch nicht einmal eine Suche oder nur angeteaserte RSS-Feeds, leider oft Blogs von Frauen, das hält vom Lesen ab. Ja, ich werfe das mal so in die Runde. Sonst habt ihr noch irgendwas gesehen, wo ihr noch was zu sagen
könnt? Ich würde gerne noch was zu der Kommentarkultur sagen. Also nicht, dass wir es nochmal diskutieren müssen, weil es wird ja überall oft diskutiert, aber ich, gerade im Zusammenhang mit dem, was wir über die Wichtigkeit von Blogs gesagt haben und wie wir die zu einem
wichtigeren Du musst dich kurz fassen, ne? Wir haben noch 30 Sekunden.
Ja, also da finde ich Aufmerksamkeit für die Kommentarkultur einen ganz entscheidenden Punkt dabei.
Okay. Wir müssen leider Schluss machen. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke meinen Gästen fürs Kommen, Anne Roth und Antje Schrupp in Frankfurt, Jürgen Kuri von Heise Online. Mein Name ist Philipp Banse. Das war CT Online Talk. Tschüss.